Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der ganz oben war, ganz unten war und jetzt irgendwo dazwischen ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Helge Achenbach.
Guten Morgen.
Sie sind seit Juni 2018 wieder ein freier Mann. Haben Sie noch irgendwelche Auflagen?
Keine Auflagen, aber Bewährung noch.
Das bedeutet?
Dass ich habe auf 4 Jahre, 2 Jahre Bewährung bekommen. Das heißt, ich darf nicht in irgendeiner Form straffällig werden. Es könnte auch ein größerer Alkohol.
Okay.
Gebrauch sein, dann geht's wieder zurück.
Sie dürfen in der Gegend rumfahren, wie Sie wollen. Sie müssen sich auch nicht irgendwie regelmäßig bei der Polizei melden.
Nein, Gottes Willen. Alles das ist frei. Aber ich werde zum Beispiel, ich habe das Problem, in bestimmte Länder nicht mehr reisen zu können.
Warum?
Das Strafmaß. Aha. Also nach Amerika komme ich nicht mehr, trotz Donald Trump. Und andere Länder, auch Neuseeland lässt uns nicht rein,
okay,
wenn man vorbestraft ist.
Ansonsten haben Sie ein neues Zuhause gefunden bei einem Mann, den man auch kennt. Der Mann heißt Günther Wallraff. Ist das eine Freundschaft, die schon länger Bestand hatte?
Wir haben uns einige Jahre vor meiner Verhaftung kennengelernt. Das, was ihn so überzeugt hat damals, war, dass ich selbst mich schon kritisierte und dass mir meine Arbeit immer mehr missfiel, dieses geldscheffelnde Tanzen um das goldene Kalb. Und ich war dabei, so meine Dinge zu entwickeln. Ich hatte eine Stiftung gegründet. Wir haben uns auf Lanzarote getroffen und er war sehr, sehr hilfreich und auch sehr übrigens kulturinteressiert.
Ja. Ist es ein Zusammenleben, das einer WG ähnelt oder hat es damit überhaupt gar nichts zu tun?
Nein, das sagt er kategorisch nein. Ich habe ein Dachgeschoss bei ihm mit einer kleinen, mit so einem kleinen Balkon und einer kleinen Küche. Und wir sind für uns, jeder ist für uns, aber es gibt keine WG, er mag keine WGs.
Ah. Ansonsten haben Sie nach diesen 4 Jahren oder mit diesen 4 Jahren im Gefängnis ziemlich viel verloren. Die beiden großen Häuser in Düsseldorf sind
alles futsch.
Die Ehe ist kaputt.
Alles, ja. Nur meine Kinder habe ich nicht verloren, die sind an meiner Seite geblieben.
Alle 8?
Alle 8, ja.
Respekt.
Ja, die versuchen das auch irgendwie zu verkraften. Aber das Wahnsinnige ist halt, dieses ganze Materielle ist weg. Josef Beuys hat es die entmaterialisierte Situation genannt und so fühle ich mich auch. Aber das hat auch was Positives, was Befreiendes.
Ich wollte gerade fragen, wenn alles weg ist, die Kohle ist weg, die Millionen sind weg, die Kunstschätze, die Bilder sind weg, dann gibt's ja 2 Möglichkeiten. Entweder man beendet sein Leben, weil es keinen Sinn mehr gibt, oder man sagt, es hat jetzt auch was Befreiendes, weil es die Möglichkeit gibt, vollkommen neu anzufangen.
Ja, und genau in diesem Konflikt war ich. Also in der Zelle liegend, nicht schlafen können, habe ich mir natürlich nach der Verhaftung gedacht, mein Gott, was hast du angerichtet? Was bist du für ein Wahnsinniger? Und wenn man sich damit dann auseinandersetzt, und damals im Gefängnis gab es 2 wichtige Menschen für mich, die Psychologin und ein Pfarrer, die mir dann geholfen haben. So, und es heißt aber, du musst Verantwortung übernehmen für dein Handeln. Es geht nicht ohne die Verantwortung. Und der billigste Weg wäre, dass man sich
zum Opfer
umgebracht hätte oder verabschiedet hätte.
Ja.
Den Kindern gegenüber, auch den Menschen gegenüber, die ja mal Freunde waren. Vielleicht auch wieder Freunde sind oder wieder Freunde werden.
Ja. Oder sich möglicherweise auch zum Opfer macht nach dem Motto, was ist schon passiert? Ich habe einen Milliardär um ein paar Millionen betrogen und dafür muss ich ins Gefängnis. Insgesamt 4 Jahre, weil sie ein Geschäft gemacht haben mit dem Aldi-Erben und Milliardär Bertolt Albrecht. Der wollte, Herr Achenbach, glaube ich, in der Größenordnung 60 Millionen Euro Kunst erwerben. Sie haben gesagt, ich organisiere das für Sie. Und er hat Ihnen 5% Provision angeboten. Und Ihr erster Fehler, Sie haben akzeptiert.
Genau. Weil 5% einfach für das Arbeiten schwierig ist, weil wir müssen immer, wenn wir Kunst verkaufen, 1,6% an eine Verwertungsgesellschaft abdrücken. Und das erste Geschäft, zeigte dann schon das Fiasko.
Aber das wussten Sie doch vorher, dass es nicht aufgeht.
Aber ich wollte ihn unbedingt in mein Portfolio aufnehmen. Der Name Albrecht war so ein scheues Reh. Gleichzeitig war das für mich aber so ein Anreiz. Und als er dann plötzlich da stand und sagte, Helge, ich möchte gerne bei dir Kunst kaufen. Die Banken machen eh nicht viel mit meinem Geld. Und es ist ja bei dir ganz gut angelegt. Habe ich mich natürlich verführen lassen und konnte dann nicht Nein sagen.
Dann haben Sie, wenn ich das sagen darf, Rechnungen frisiert und damit die eigene Provision erhöht. Und das war dann der nächste Fehler.
Das ist der größte Fehler meines Lebens und völlig töricht. Wie das dazu kam, muss ich mal kurz erklären. Also er hat in Innsbruck studiert, Berthold, und wollte unbedingt einen Kokoschka haben. Ich fuhr nach London und habe bei einem alten Galeristenfreund, der Kokoschka wirklich sein Leben lang gehandelt hat, ein fantastisches Bild gefunden. London Tower Bridge. Das kostete in der Galerie 1,3 Millionen. Und ich habe das einkaufen können für 800.000. Der hat mir so einen super tollen Preis gemacht. Jetzt komme ich nach Hause, sage meinem Buchhalter, was kann ich jetzt eigentlich in Rechnung stellen? Guckt er mich ganz traurig an und sagt 5% obendrauf. 40.000. Und in diesem Augenblick hatte ich das Gefühl, da war irgendwie, ja, das kann doch eigentlich nicht sein. Und dann kam mein dämlicher händlerischer Instinkt und habe gesagt, ich packe da einfach 100.000 drauf. Und dann waren das eben 900 und plötzlich 45.000. Und dann mit 145.000 war ich happy. So schnell kommt man in die größte Schwierigkeit seines Lebens und so schnell lässt man sich auch eigentlich selbst verführen.
Da kann man von außen betrachtet ja durchaus eine gewisse Grundsympathie aufbringen. Also, Sie haben das Bild außerordentlich günstig erworben. Wenn er es allein hätte kaufen müssen, hätte er sehr viel mehr bezahlen müssen. Dazu handelt es sich bei Herrn, oder handelte, Vergangenheitsform, es sich bei Herrn Albrecht um einen Milliardär. Auf der anderen Seite, Betrug ist Betrug. Und wann war Ihnen klar, dass diese Geschichte ganz böse für Sie ausgehen wird?
Erst als ich verhaftet wurde. Nachdem Berthold Albrecht gestorben war, habe ich Folgendes gemacht. Ich bekam einen Brief von Babette Albrecht irgendwann ein halbes, dreiviertel Jahr später. Das war die Ehefrau oder Witwe. Und die wollte mal von mir wissen, welche Konditionen und Preise auf diese Bilder eben sich da entwickelt hatten. Ne? So. Und dann habe ich das beantwortet, indem ich ganz klar geschrieben habe, das sind die Einkaufspreise, das sind die Verkaufspreise. Die waren natürlich dann geschönt. Klar, ne? Fehler, Betrug. Aber ich habe darauf hingewiesen, dass er auch noch eine Rücknahmegarantie hatte. Ich habe auf jeden Deal eine Rücknahmegarantie gegeben. Beispielsweise hier in Stuttgart habe ich das auch mal für ein großes Unternehmen gemacht. Und diese Rücknahmegarantien waren so für mich so eine psychologische Sicherheit. Und ich bin nach diesem Brief zu meinen Anwälten gegangen, weil ich natürlich Schiss hatte. Da haben sie sich das angeschaut, hat mein Anwalt gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, das ist kein Betrug.
Ja. Dann ist die Geschichte aber gänzlich anders gelaufen. Herr Achenbach, unser Gast heute Vormittag, der über sein Leben, über den eigenen Aufstieg und den eigenen Fall ein Buch rausgebracht hat und aktuell veröffentlicht hat mit dem Titel Selbstzerstörung. Das klingt nach einer sehr, sehr harten eigenen Lebensbilanz. So dramatisch?
Es ist auch so.
Ja?
Ja, klar. Also wenn man sich vorstellt, dass ich 40 Jahre meines Lebens dafür gekämpft habe, Reputation zu bekommen, meine Minderwertigkeitskomplexe aus der Kindheit abzuschütteln, einer zu sein, auf den man mit Respekt schaut, dass ich mich auf eine solche Geschichte eingelassen habe, macht mich heute noch manchmal fassungslos und lässt mich manchmal nicht schlafen.
Hat die eigentlich alles kaputt gemacht? Also wir haben eingangs drüber gesprochen, die Häuser sind weg, das Vermögen ist weg, die Ehe ist kaputt. Sind ein paar Freunde eigentlich geblieben?
Ja, glücklicherweise sind ein paar Freunde geblieben. Und was ganz spannend ist, ich habe vor einem Jahr eine junge Frau kennengelernt, eine Malerin, eine tolle Künstlerin, die irgendwann sagte, weißt du, Helge, du hast 20 Millionen Schulden, ich kenne deine Vita, aber irgendetwas fasziniert mich an dir und ich möchte gerne mit dir zusammenleben. Und das ist so ein großartiges Erlebnis. Das verbunden mit ein paar unterstützenden Freunden. Ich habe im Osten Deutschlands einen Unternehmer, der mir ein Gehalt zahlt, ein kleines Gehalt, 1.200 Euro. Der gibt mir einen VW-Bus für meinen Verein, Kultur ohne Grenzen, Culture Without Borders, der gibt mir eine Tankkarte und ein Telefon. Damit bin ich schon sozusagen abgedeckt auf der einen Seite. Und dann habe ich einen anderen großartigen Freund, dem er einen alten Bauernhof, der leer stand, zur Verfügung gestellt hat, wo ich jetzt mit Künstlern aus Kriegs- und Krisengebieten, aber auch im Dialog mit anderen Künstlern, die so eine Art Brücke für diese Künstler sind, zusammenarbeiten und leben dort.
Auf der anderen Seite Glanz und Glamour und Reichtum und Luxus und Privatjet und ich weiß nicht was alles, ist komplett weg.
Ja, es ist weg und es ist gut so.
Ist es wirklich gut so?
Ja, weil der VW-Bus fährt so schön, ich brauche kein Bentley mehr.
Sie schildern in diesem Buch eine Szene relativ am Anfang. Sie waren, glaube ich, noch im Knast, waren Freigänger. Dann gibt's irgend so eine riesengroße Kunst-Event-Veranstaltung und Sie als der gefallene Paradiesvogel schlagen da auf.
Genau, die war brutalst. Das war Jeff Koons, heute der teuerste lebende Künstler, den ich 1992 für die Documenta damals unterstützt habe für ein großes Skulpturenprojekt. Und der hatte in Berlin für eine Tageszeitung hat er eine Gestaltung gemacht. Und dazu gab es ein Dinner und dann kamen so ungefähr 300 Menschen aus aller Welt eingeflogen, aber auch natürlich viele Deutsche. Und ich wurde eingeladen, weil Jeff Koons eben sich dankbar fühlte mir gegenüber, weil ich ihm bei der Karriere geholfen habe. Und das war für mich ein Wahnsinn. Ich kam an und ich sah da Sammler, die ich seit vielen, vielen Jahren kannte. Ich kannte, sah Künstler, ich sah viele Menschen, einen Filmproduzenten, einen Filmemacher. Die haben alle durch mich durchgeschaut. Ich habe nicht einen erlebt, der zu mir kam, mir die Hand gereicht hat. Ich war sozusagen Outlaw. Ich war der, den sie nicht eigentlich da haben wollten.
Sie sind geblieben und nicht gegangen. Warum?
Ich habe geschwitzt und ich habe gedacht, warum bleibst du jetzt hier? Ich wusste es nicht. Ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe mich dann an die Bar gesetzt, während alle anderen zum Essen gingen, habe mir ein Glas Wein reingezogen, weil eigentlich der Zug auch erst um 23 Uhr zurückfuhr. Und dann kam aber Folgendes. Das war irre. Dann hat dann der Chefredakteur dieser Zeitung die Gäste begrüßt, hat den Chef Koons begrüßt und sagte, und hier ist heute Abend ein Gast, den Sie vielleicht die letzten Jahre nicht so oft gesehen haben, das ist Helge Achenbach. Und ich freue mich, dass er da ist und ich hoffe, dass wir noch von ihm vieles hören. Und da gab es ein hysterisches Geiern.
Aha, okay.
Danach ging es dann etwas besser.
Ansonsten, wir haben vorhin drüber gesprochen, der Mann, den Sie betrogen haben, war selbst ein Milliardär gleichwohl. Helge Achenbach war dieser Bertolt Albrecht ein Freund. Hat das eigentlich irgendwas mit Ihnen gemacht, als Sie damals diese Rechnungen frisiert haben?
Naja, also im Anfang waren wir keine wirklichen Freunde, sondern waren Sympathisanten. Und je tiefer wir aber miteinander verknüpft waren, umso mehr habe ich mich wie ein Schuft gefühlt. Ja. Und ich habe ja dann auch aufgehört. Nach dem 9. Mal war Schluss. Nur der Richter hat es mir nicht geglaubt. Da gibt es dann auch Geschichten dazu.
Es gibt, wenn ich das kurz sagen darf, behaupten Sie oder sagen Sie ein Gespräch, das Sie mit Albrecht geführt haben, wonach Sie mit diesen 5% Provisionen einfach nicht hinkommen, dass das erhöht wird und von daher das dann ab sofort eigentlich eine saubere Angelegenheit war. Das Gericht hat es aber anders gesehen.
Ja, weil dann natürlich die Zeugin Babette Albrecht sich nicht daran erinnern konnte. Interessant war halt nur in dem Zusammenhang, dass nie mehr von mir die 5% berechnet wurden, sondern immer nur noch der Endpreis. Und es war wirklich mit ihm abgestimmt. Aber da gibt's jetzt eine Erfahrung. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Hast du keine Chance. Und vor Gericht bist du sozusagen wie auf hoher See.
Ja. Wobei beim Richter oder bei dem Gericht hatten Sie, glaube ich, von Anfang an das Gefühl und Ihre Anwälte haben Sie darin bestärkt, dass das kein gutes Ende für Sie nehmen wird.
Nee. Und weil ich auch noch selbstbewusst war zwischendrin, war das ganz furchtbar. Dann hieß es nämlich, der hat gar keine Reue, obwohl ich die Reue hatte. Nein, es war so ein bisschen der Klassenkampf zwischen der Arbeiterstadt Essen, Rot-Weiß Essen gegen Fortuna Düsseldorf. Kapriziöses, rheinisches Diva-Leben. Und natürlich war ich für den Richter auch eine interessante Beute. Das Kalb hängt von mir bei ihm im Wohnzimmer.
Und das ist nicht der einzige Skalp. Es gibt noch den Skalp von Thomas Middelhoff, auch einstmals ein Top-Manager, vielleicht der bekannteste in Deutschland, der ganz oben war und dann auch wie Sie ganz tief gefallen ist.
Genau. Und den Thomas Middelhoff habe ich im Gefängnis erlebt. Und ich kann nur sagen, dass der Thomas Middelhoff, das sieht er übrigens genauso, natürlich größenwahnsinnig wurde mit seiner 100 Millionen Provision, die er vom Bertelsmann Verlag bekam. Aber am Ende habe ich ihn als einen ganz feinen Menschen erlebt. Außerdem jemand, der großartig Skat spielt. Mhm. Und mich hat er dann beim Skatspielen öfter geschlagen.
Wer war der Dritte?
Das war unser Sportchef. Aha. Im Knast gibt es einen Sportclub. Aha. Da gab es einen Beamten, richtiger kerniger Kerl, und der hat mit uns gespielt. Und der war
ein Bediensteter oder ein
Bediensteter?
Knacki?
Nein, okay. Ein Bediensteter. Aha. Die übelste Geschichte meines Lebens als Skatspieler ist sehr speziell. Ich hatte 12 Karten auf der Hand. Alle Buben, 3 Asse und 10 und wahnsinnig tolle Karten. Ich habe gerade Hand gereizt und in meinem Wahn habe ich nicht gesehen, dass ich die 2 Karten ja schon quasi gezogen hatte. Und damit habe ich dann ein Fiasko erlebt. Wir haben übrigens um Haribo-Tüten gespielt.
Aber ich wollte gerade fragen, wie viel Geld Sie mit diesen 12 Karten auf der Hand verloren haben. Wer war denn, dieses zum Schluss gefragt, der bessere Skatspieler, Middelhoff oder Sie?
Thomas.
Ja?
Ja, absolut.
Okay.
Viel strategischer.
Ja.
Ich bin ja ein Spontaner.
Ansonsten, die Zeit im Gefängnis für jemanden, der noch nie drin war, kaum vorstellbar. Als klar war, das läuft in diesem Prozess außerordentlich schlecht für Sie, Herr Achenbach, und dann das Urteil da war, 6 Jahre, das ist ja nun nicht nichts. Was war die erste Reaktion von Ihnen?
Also, ich glaube, ich war fassungslos, aber ich war gewarnt worden vorher schon von meinen Anwälten, weil die Boshaftigkeit oder die Aggression, die ich erfuhr, von auch der Staatsanwaltschaft gegen mich, da gab es kein Verzeihen, nichts. Ich konnte alles machen. Ich habe alles erklärt, was ich eben an Fehlern gemacht habe und habe auch eingestanden, aber ich hatte keine Chance. Man hat mir nichts geglaubt. Man wollte mich in diesem Fall zerstören.
Wenn man 6 Jahre kriegt, weiß man im Normalfall, 4 Jahre ist das Minimum. Dann gibt es die Chance, nach 2 Dritteln rauszukommen. Hatten Sie möglicherweise diesen einen kleinen Vorteil, dass Sie in Ihrer Jugend oder als junger Erwachsener mal, Sie haben glaube ich Sozialpädagogik studiert, auch ein Jahr im Knast mehr oder weniger ehrenamtlich gearbeitet haben?
Ja, sagen wir mal, die Zelle war mir vertraut. Das Einzige, was mir halt fehlte, war der Schlüssel zur Türe. Den hatte ich ja nicht bekommen. Und mir waren natürlich auch Geflogenheiten von Beamten klar. Ich wusste also, dass ich natürlich im Gefängnis jetzt erst einmal die Schnauze halten muss. Mhm. Nicht wie ein Großkotz auftreten darf. Und weil dann geht's sowieso in die andere Richtung. Also ich habe mich sehr zurückgehalten.
Hatten Sie eine Einzelzelle?
Ich hatte eine Einzelzelle, Gott sei Dank. Und war aber auch natürlich fix und fertig. Und war natürlich, ist ja klar, ich kam ja aus Brasilien und ich sollte eigentlich wieder zurückfliegen. Der DFB hatte mich eingeladen zu den Fußballspielen, nachdem ich das Campo Bahia gestaltet hatte.
Zur Weltmeisterschaft 2014.
Zur Weltmeisterschaft 2014. Und nur weil meine Dorothy, meine Ex-Frau, sagte, Helge, du kannst nicht 7 Wochen in Brasilien bleiben, komm mal zurück zwischendurch, bin ich überhaupt nach Hause gekommen. Mhm. Und da werde ich am Flughafen festgenommen und reingeworfen in eine Zelle. Und von da an ging es halt genau in die andere Richtung.
Haben Sie gearbeitet im Knast?
Ja, ich durfte nach einigen Monaten arbeiten. Habe ich Essen verteilt. Mhm. Das war ein super toller Job, morgens früh, mittags und abends, und wurde dann Sportwart. Und was viel spannender noch natürlich ist, ich konnte Knackis Kunstunterricht geben.
Aha.
Da habe ich dann zum Beispiel über Andy Warhols Marilyn und über die Mona Lisa von Leonardo gesprochen. Und das Schönste war dann, nachdem ich dann die Frauen in der Kunst erklärt habe, stand ein junger Russe neben mir und sagte, Helge, wenn du willst, können wir rollen. Diese Mona Lisa aus dem Louvre. Und ich guckte ihn erstarrt an und sagte, hey, ich will nicht mehr kriminell sein. Tu mir bitte einen Gefallen, sag sowas nicht.
Okay.
Ach so, das ist für uns kein Problem.
Wie war es im Knast eigenen Bibelkreis?
Bitte?
Im Knast eigenen Bibelkreis?
Ja, das war schön. Also, ich glaube, dass man das mal sagen muss. Im Gefängnis brauchst du Gespräche. Du brauchst auch Hilfe. Du brauchst die Nächstenliebe. Und jeden Sonntag zum Beispiel gibt es im Gefängnis ein Angebot eines Kreises, das sind die Gideons. Und die kommen jeden Sonntag, 10 Uhr sind sie da, bleiben 2 Stunden und sprechen mit dir über den lieben Gott, über das Christentum, über Fehler, über Glaube und über Verzeihen.
Aha.
Und das ist spannend.
Wie weit oben oder wie weit unten in der Knasthierarchie, Herr Achenbach, waren Sie?
Ganz weit oben.
Weil?
Weil natürlich, wenn man vermeintlich 20 Millionen einem sehr reichen Mann abgeknöpft hat, ist das bei den Knackes etwas Großartiges. Mhm. Ich erinnere mich noch an den Bankräuber, der so kleine Überfälle gemacht hat, mit dem Fahrrad 20.000er bei verschiedenen Sparkassen abgeholt hat. Der saß dann irgendwann völlig kopfschüttelnd vor mir und sagte, weißt du, ich habe 8 Jahre gekriegt dafür, dass ich 160.000 Euro also beim Banküberfall oder bei den Überfällen geholt habe. Und du machst 20 Millionen, kriegst nur 6 Jahre. Mein Gott. Also insofern war das so ein bisschen dieses Beeindrucktsein, was aber jetzt natürlich, muss ich sagen, gar nicht zu beeindrucken sein soll.
Schon klar. Wenn man weit oben ist in der Knasthierarchie, dann erleichtert einem sowas sicher den Alltag. Auf der anderen Seite hat man ja noch den Blick nach ganz unten. Ganz unten im Knast sind Kinderschänder.
Ja.
Sind Mörder. Drogenabhängige, Mörder.
Ja. Ich meine, die Drogenabhängigen sind eigentlich die armen Säue, weil es gibt natürlich hier die Heroinabhängigen oder die Koksabhängigen, die natürlich Beschaffungskriminalität machen und dann in den Supermarkt gehen, eine Flasche Schnaps klauen und dafür kriegen sie 8 Monate. Ich denke einfach, das ganze Drogenthema ist eine andere Sendung. Das gehört aber nicht in den normalen Knast,
ja,
finde ich. Welchen
Stellenwert haben diese Drogenabhängigen? Die
viele.
Dann,
es gibt 40% sicher Drogenabhängige.
Ja, und die im Knast auch versuchen, an Drogen zu kommen?
Alle, ja klar, viele, viele. Aber sie kommen fast alle zurück. Ne? Es gibt auch keine Resozialisierung. Die kommen leider alle wieder zurück.
Mhm. Haben Sie Gewalt im Gefängnis erfahren oder erlebt oder
beobachtet?
Ich persönlich
nicht, nein, niemals. Aber ich weiß, einmal hat sich ein Haus, Gefangener, der quasi Hausarbeiter war, in einer Dusche einschließen lassen und hat dann, als dann eine Beamtin in die Dusche kam, um ihn rauszulassen, hat er sie angegriffen und richtig hart attackiert. Und also es gibt immer wieder auch natürlich Übergriffe. Es gibt auch die andere Richtung, dass einer, möglicherweise ein ausländischer Gefangener, dann von ein paar Beamten hart angegangen wird. Das habe ich auch erlebt. Also die rechte Geschichte ist auch immer irgendwo da. Das reflektiert quasi die Gesellschaft. Also wir haben ja diese idiotische AfD. Leider gerade in Thüringen hat man ja gesehen, wie stark sie ist. Mindestens so viel Prozent Rechte hast du auch im Strafvollzug.
Mhm.
Und es gibt aber auch die Engel auf der anderen Seite, gute Beamte. Deswegen muss man das fair sehen. Aber leider muss man aufpassen, dass natürlich die Rechten da dann Gewalt an ausländischen Gefangenen üben.
Haben Sie auch verurteilte Neonazis, wegen Gewaltdelikten verurteilte Neonazis im Knast erlebt?
Habe ich erlebt, ja. Klar. Mit Tattoos und so. Und natürlich auch die Hells und die Banditos und alle
die
möglichen.
Rocker.
Die Rocker, ne? Natürlich auch die Mafiosis, da gibt's dann alles Mögliche. Ne? Und die russischen hast du da und so weiter.
Ist der klügste Ratschlag, den man geben kann, sich aus Konflikten dieser Art rauszuhalten?
Ja, und ich habe immer so versucht, freundlich zu bleiben.
Mhm.
Ich war dann auch Sportwart. Und als Sportwart hast du dann eine besondere Stellung, weil du machst quasi für die Gefangenen den Club klar, den Sportclub klar. Und das war eigentlich ganz schön.
Sie sind, wenn man es hart formuliert, ein verurteilter Betrüger. Und was ich mich immer in Ihrem speziellen Fall auch in Kenntnis Ihrer Lebensgeschichte gefragt habe, wie konnte sich ein Mensch, der von Willy Brandt kam, von Allende, von Gleichheit der Menschen, von einem eher linken Spektrum in einer Szene wohlfühlen, die sich so oder fast ausschließlich über Geld und Reichtum und Luxus definiert hat?
Jo, also einmal ist natürlich eines klar. Ich habe mich ja mit Kunst beschäftigt und die Künstler waren immer für mich so die Garanten eines spannenden, kritischen Lebens. Und als ich anfing, gab es keine Spekulation. In den 70er Jahren haben die Menschen die Kunst gekauft, weil sie die geliebt haben.
Hat das sich aber sehr verändert.
Das veränderte sich in den 80er Jahren. Da fingen dann die Japaner an, wie wild zu kaufen. Dann kamen plötzlich die Investmentbanker. Dann kamen irgendwann alle Leute, die merkten, ein Gerhard Richter kostet gestern 100.000, dann 200.000, dann 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen. Plötzlich war das Geld im Geschäft. So, und jetzt komme ich. Ich habe mich verführen lassen. Ich habe nicht mehr meinen inneren Kompass gefunden. Ich habe nicht auf meine innere Stimme gehört.
War Ihnen Geld plötzlich so wichtig, dass Sie alles andere darüber vergessen oder verdrängt haben?
Geld war für mich so eine Masse, mit der ich natürlich einerseits zeigen konnte, hey, ich bin doch einer. Ich hatte ja so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex, aus kleinsten Verhältnissen kommt. Gleichzeitig war es aber auch etwas, ich konnte mit dem Geld machen. Also zum Beispiel, wenn ein Künstler wie Chef Kunst zu mir kommt und sagt, Herr Achenbach, können Sie mir eine große Skulptur bauen für die Documenta in Kassel? Dann war ich damals in der Lage, einfach mal zu entscheiden, das mache ich.
Aber hatten Sie in all diesen Jahren nie ein Korrektiv, weiß ich, eine Frau, eine Beziehung, jemanden, der Ihnen gesagt hat, hey, mit einem Bentley durch die Gegend zu fahren, das ist nicht alles.
Völlig richtig. Nein, ich hätte das nicht zugelassen. Ich war damals abgehoben und habe auch nicht mehr zugehört. Also einer meiner Söhne, mein ältester Sohn Benjamin, hat mal irgendwann zu mir gesagt, Papi, weißt du, wir haben alle gedacht, wir müssen dich irgendwie retten, aber du wolltest dich nicht retten lassen. Ich habe vor ein paar Tagen eine irre Geschichte nochmal gehört. Ein 81-jähriger alter Journalist aus Braunschweig ruft mich an und sagt, hey, das Buch ist echt toll, Helge. Aber weißt du, du warst wirklich abgehoben. Deswegen habe ich ihn gefragt, meinst du das? Du flogst mit einem Hubschrauber und dem berühmten Fotografenkünstler Andreas Gursky nach Wolfsburg. Montags um 14 Uhr. Umkreistest den Turm, wo die Vorstände von VW saßen. Die waren nämlich mit dir verabredet, mit Gursky. Und landest dann. Und alle sahen, der Achenbach kommt im Hubschrauber mit Andreas Gursky. Das war völlig abgehoben. Heute fahre ich mit dem Zug, IC, zweiter Klasse, denke, alles ist gut. Und damals war ich ein Arschloch.
Ihr Leben hat sich dramatisch verändert. Seit Juni 2018, also seit knapp anderthalb Jahren, auf Bewährung entlassen. Wir haben am Anfang der Sendung kurz drüber gesprochen, bei Günther Wallraff leben, in einer kleinen Wohnung, in der wer schon vor Ihnen drin war?
Salman Rushdie und der Biermann, der Sänger Biermann.
Eine große Lebenssicherheit auch zu wissen, da kann man jetzt erstmal bleiben und da kann man gucken, dass man nochmal was aus seinem Leben macht?
Ja, das war für mich, die erste Nacht bei Günther Wallraff war so ein Schutzempfinden. Ich konnte schlafen und musste keine Angst haben. Und das tat mir sehr gut und ich bin dem Günther Wallraff da sehr, sehr dankbar, weil er einfach mir so ein Gefühl der Sicherheit vermittelt, auch im Täglichen. Er hat mir gesagt, du brauchst keine Miete zahlen, bleib bis zum Ende deines Lebens hier.
Der hatte ja einen ganz schweren Fahrradunfall. Geht es ihm inzwischen wieder?
Es geht ihm wieder, Gott sei Dank, viel besser. Der ist fit, der ist ja mit seinen 76 Jahren wahnsinnig durchtrainiert, das hat ihm geholfen.
Sie haben insofern auch noch zusätzlich Glück gehabt, weil es, glaube ich, zwei Unternehmer gibt, die Sie finanziell mit verschiedenen Projekten unterstützen. Es gibt beispielsweise einen Verein für verfolgte Künstler, den Sie machen.
Ja, den habe ich sozusagen als Idee entwickelt, als ich im Gefängnis war und dachte, ich muss der Gesellschaft etwas wieder zurückgeben. Und ich merkte damals, Pussy Riot wurde verhaftet, Erdogan ging an kurdische Künstler ran und war in einer unverschämten Form fies zu denen. Sarah Dogan wurde ins Gefängnis geworfen, weil sie ein Bild gemalt hat eines zerstörten kurdischen Dorfes. Und da habe ich gedacht, ich möchte da was für tun. Und in der Zwischenzeit ist das wunderbar. Wir haben einige Künstler, die bei uns leben und wir haben aber auch im Dialog deutsche Künstler, die Brücken bilden, Brücken schlagen. Und das Projekt prosperiert. Das ist sehr, sehr schön. Ich übernachte auch manchmal auf dem Hof. Bin ich immer bei Günther Wallraff, wenn die Künstler einen brauchen oder es sich einfach so ergibt. Ich darf ja auch nicht trinken, Auto fahren. Trinken ist gefährlich für meine Bewährung. Also streng sein.
Da halten Sie sich auch
dran. Da halte ich mich 100% dran. Und nein, das heute sage ich ja, in all der Bescheidenheit, in all dieser Reduziertheit, in der ich lebe, das Leben ist wieder schön.
Was haben Sie gelernt aus den 4 Jahren Gefängnis?
dass man anständig sein soll und dass man nicht, man sollte nicht versuchen, irgendwelche Leute zu verarschen. Und es gibt ein Buch von einem amerikanischen Psychotherapeuten, Radikale Ehrlichkeit. Das versuche ich zu leben. Das fällt mir nicht so leicht immer. Es gibt immer wieder so die kleinen Ansätze zum Notflunkern. Mhm. Kennen wir vielleicht alle. Aber ich denke, das ist ein Weg und ich versuche das. Und Integrität ist das Wort.
Wie gut kann man schlafen, wenn man 20 Millionen Euro Schulden hat?
Ich schlafe, seitdem ich im Gefängnis gewesen bin, nie durch. Das ist ein großes Problem. Das heißt, ich kann nicht wirklich durchschlafen. Ich bin morgens um 1 wach, 3 wach, 5 wach. Schlafen ist schwer, aber ich habe mich damit abgefunden. Es gibt aber noch eine Sache, die ich gerne loswerden möchte. Ich möchte schuldenfrei sterben. Und ich habe so ein Gefühl, ein Ziel. Mittlerweile kommen Menschen wieder zu mir und fragen mich nach Rat. Und ich denke, vielleicht schaffen wir das, es irgendwie zu organisieren. Vielleicht gelingt es mir, das nochmal hinzukriegen. Ist für mich eine Frage der Ehre.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.